ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Überall starten jetzt die Weihnachtsmärkte. Und der Markt in Magdeburg steht dabei unter besonderer Beobachtung. Bis zuletzt gab es hier Diskussionen um die Sicherheit. Und das hat mit dem Anschlag vor einem knappen Jahr zu tun. Bei Opfern, Angehörigen und Besuchern kommen jetzt all die Erinnerungen an diesen Dezembertag 2024 wieder hoch. Es sind schmerzhafte Momente. Auch deshalb, weil zeitgleich der Prozess stattfindet und der Angeklagte, Taleb A., ausführlich seine Weltsicht darlegen darf und aus seinem Glaskasten heraus wirre Botschaften sendet. Das mag schwer zu ertragen sein. Und doch steht auch Taleb A. ein faires Verfahren zu. Dazu gehört ein unabhängiges Gericht, dazu gehört die Unschuldsvermutung und auch das Recht auf Verteidigung. Darüber reden wir mit dem Fachanwalt für Strafrecht, mit Andreas Beune. Er ist auch Vorsitzender der Strafverteidigervereinigung Sachsen-Sachsen-Anhalt. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Beune, welche Eindrücke haben Sie vom bisherigen Prozessverlauf? Was ist da bei Ihnen hängen geblieben?
Was mir aufgefallen ist, sicherlich die Nachricht oder die Nachrichten, die der Angeklagte versucht hat zu senden, das war aus meiner Sicht außergewöhnlich.
Sie meinen den Glaskasten, da hat er seinen Laptop hochgehalten und darauf ist dann was zu lesen gewesen, zum Beispiel September 2026. Was kann man da hineininterpretieren?
Das weiß ich nicht. Ich kann da nichts hineindeuten. Prinzipiell muss man sich klar machen, er befindet sich mit Sicherheit in der Situation mit der größten Ohnmacht in diesem Saal. Sofern die Anklage zutrifft und es ein entsprechendes Urteil gibt, wird dieses Verfahren dazu führen, dass er gegebenenfalls eine schwerwiegende, eine lebenslange Freiheitsstrafe erhält. Was ihn da bewegt, mit der Öffentlichkeit kommunizieren zu wollen, das weiß nur allein er.
Auch die Verteidigung weiß da nichts in der Regel drüber? Ist ja auch nur außenstehender Beobachter?
Also nicht über alles spricht ein Angeklagter mit seinem Verteidiger.
Und das kann dann zum Problem werden, oder lässt
also
man
ich,
das?
Ich gehe davon aus, dass das Senden der Botschaften nicht mit der Verteidigung abgesprochen war.
Wenn Sie einen solchen Fall haben, also wo es um mehrfachen Mord geht und um Mordversuche, wie nähern Sie sich einer solch komplizierten rechtlichen Materie?
Also man nähert sich einem solchen Fall zunächst mal durch das Studium der Akte. Und dann vermittelt die Akte ein gewisses Bild. Dann bespricht man den Sachverhalt mit dem Mandanten. Und dann denkt man darüber nach, was im Verfahren von Bedeutung sein wird. An erster Stelle steht natürlich, abhängig vom Fall, die Frage, ob der Vorwurf zutreffend gegen den Mandanten erhoben wird.
Wie muss ich mir das Außenstehender vorstellen, also Fall wie jetzt Taleb A., dieser Weihnachtsmarktanschlag? Wie läuft dann auch die Anfrage an Verteidiger? Also wird man dann gefragt oder wie bekommt man ein Mandat?
Es gibt prinzipiell zwei Wege. Weg Nummer eins ist, der Angeklagte sucht einen Verteidiger, fragt den an, ob er das Mandat übernimmt. Weg Nummer zwei besteht in einer gerichtlichen Beiordnung. Es liegt ein sogenannter Fall notwendiger Verteidigung vor. Das bedeutet, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, dass ein Beschuldigter, in der ersten Phase des Verfahrens heißt der Beschuldigter, einen Verteidiger haben muss. Und sofern der Angeklagte bzw. der Beschuldigte niemanden benennt, sucht das Gericht den Verteidiger aus und ordnet ihn bei.
Und Sie müssen dann auch dem folgen, was das Gericht dann sagt, oder können Sie ablehnen?
Also ich gehe bei einem schwerwiegenden Vorwurf davon aus, dass das Gericht einen Verteidiger wählt, bei dem es davon ausgeht, dass es einen solchen Fall übernehmen wird. Wenn ein Verteidiger sich sträuben würde, hätte die Beiordnung wahrscheinlich keinen Bestand.
Also die Option gibt es, Sie könnten noch ablehnen?
Die Option gäbe es, ja.
Haben Sie sich mal so sehr intensiv damit beschäftigt bei Taleb A.? Hätten Sie, wenn eine solche Anfrage gekommen wäre, das übernommen?
Nein, ich habe mich mit der Frage nicht beschäftigt.
Wollen Sie das mal tun?
Nein, will ich auch nicht. Ich möchte nicht spekulieren.
Ja. Wann ist für Sie die Grenze erreicht, auch da nicht das Mandat anzunehmen?
Das kann man pauschal nicht sagen. Prinzipiell verteidige ich auch in Fällen mit sehr schwerwiegenden Vorwürfen. Am Gewicht der Vorwürfe liegt es jedenfalls nicht.
Weil Sie immer auch unterstellen, dass es eine Chance gibt, dass der Beschuldigte freigesprochen werden könnte? Also muss diese Vision am Ende schon irgendwie stehen?
Na gut, da unterstelle ich nichts. Das ganze Verfahren steht unter der Unschuldsvermutung. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Und ich wäre, glaube ich, ein schlechter Verteidiger, wenn ich nicht zunächst mal erwägen würde, dass ein Unschuldiger in den Fokus der Ermittlung geraten ist. Es gilt auch für Taleb A. die Unschuldsvermutung. Und ich würde an dieser Stelle nicht in das Gegensätzliche spekulieren wollen. Der Strafprozess ist das Ergebnis unserer Zivilisation. Er ist eine Kulturleistung und er unterscheidet uns von unseren Vorfahren, die in Höhlen gelebt haben und zwischen Emotionen und Reaktionen keine Reflexion hatten.
Schwierig wird es ja aber dann, wenn es einen Widerspruch gibt zwischen einem Urteil und dem Rechtsempfinden der Öffentlichkeit zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Soweit ich das beobachte, gibt es diese Widersprüche vor allem dann, wenn die Öffentlichkeit von dem Verfahren relativ wenig wusste. Also die größten Empörungswellen, die ich in letzter Zeit verfolgt habe, hingen jeweils damit zusammen, dass man eigentlich über den Inhalt des Verfahrens wenig sagen konnte. Oftmals sind das tatsächlich auch Verfahren, die sich zum Beispiel gegen Jugendliche richten und die nicht öffentlich stattgefunden haben. Bei dem Verfahren, über das wir sprechen, gilt der Öffentlichkeitsgrundsatz uneingeschränkt und die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen, und dass ein Urteil nie alle zufriedenstellen wird, ist so. Allerdings, rein statistisch gesehen, haben wir eine Freispruchwahrscheinlichkeit vor deutschen Strafgerichten zwischen 3% und 4%. Ich weiß nicht, was der Ansatzpunkt für eine große Unzufriedenheit sein sollte.
Bleiben wir mal bei dieser Unschuldsvermutung. Wie kann denn dieses Prinzip überhaupt durchgesetzt werden, wenn der Druck durch Öffentlichkeit, durch Medien, wie jetzt in Magdeburg, so enorm ist?
Also letztlich entscheidet ja nicht die Öffentlichkeit über das Urteil. Das Urteil treffen die Richter. Das Gericht besteht wiederum aus 3 Berufsrichtern und 2 Schöffen. Es gibt natürlich so etwas wie öffentlichen Druck. Ich glaube aber nicht, dass der entscheidend sein wird. Ich glaube nicht, dass sich die an der Urteilsfindung Beteiligten sich da maßgeblich beeinflussen lassen. Ich glaube, wenn man in so ein Verfahren hineingeht, weiß man auch, dass es eine der Aufgaben ist, Erwartungen zu widerstehen.
Erwartungen zu widerstehen, aber wie kann man sich dann
dem vermeintlichen Erwartungen zu widerstehen?
Aber wie kann man sich dem Druck dann auch als Gericht, auch als Anwalt, als Zeuge entziehen, wenn so viel medial auch schon unterwegs ist? Weil Sie lesen ja auch Portale oder Nachrichten oder Tageszeitungen.
Ja, wobei ich lese da wenig konkrete Erwartungen an das Verfahren. Es gibt einen Sachverhalt, der ist bekannt medial und der ist rechtlich zu würdigen. Jetzt mal allgemein gesprochen, nicht für dieses Verfahren. Wenn Richter oder Schöffen während eines Verfahrens zu der Einschätzung gelangen sollten, wir würden einen Unschuldigen verurteilen, weil es die Öffentlichkeit will, glaube ich nicht, dass sie es tun würden. Ich glaube, Befangenheit und vorhergehende Beeinflussung spielt eigentlich auf einer anderen Ebene. Also bei Berufsrichtern unter anderem dadurch, dass sie die Akte lesen und gegebenenfalls nicht mehr mit der nötigen gedanklichen Freiheit in das Verfahren gehen. Aber der öffentliche Druck, nach meiner Wahrnehmung, spielt tatsächlich keine entscheidende Rolle. Es findet ja während des Verfahrens auch wenig Kommunikation zwischen Öffentlichkeit und den Verfahrensbeteiligten statt. Also wenn man mal davon absieht, dass Verteidiger oder andere Prozessbeteiligte irgendwelche beleidigenden oder bedrohenden E-Mails bekommen, gibt es ja da keine konkrete Kommunikation.
Ist das praktisch so eine andere Welt? Also wenn man von außen drauf blickt, dann wird sehr viel über einen Tathergang berichtet, da wird spekuliert, da entstehen natürlich auch Tendenzen und Meinungen. Und im Gerichtssaal gelingt es auch Ihnen als Verteidiger, sich davon freizumachen und das auszublenden?
Ja, tatsächlich. Das ist ein Teil beruflicher Professionalität, dass man den Fall mit einer gewissen Distanz betrachtet und dass man die Öffentlichkeit dann teilweise auch bewusst ausblendet. Ich persönlich handhabe so, dass ich während Verfahren, die ich betreue, die öffentliche Aufmerksamkeit haben, keine Zeitung lese. Jedenfalls keine Beiträge dazu.
Während das Verfahren läuft, oder?
Während das Verfahren läuft, ja.
Das schaffen Sie?
Das ist kein großes Problem.
Ja, warum nicht? Also wir sind ja so viel von Informationen und Nachrichten umgeben, das lässt sich ja schlicht gar nicht vermeiden.
Ja, es gibt ja noch viele andere Informationen, die man in dieser Zeit auf sich einströmen lässt. Ich vermeide jedenfalls, Berichterstattung über Verfahren zur Kenntnis zu nehmen. Und abgesehen davon ist die öffentliche Wahrnehmung des Verfahrens was völlig anderes als die Wahrnehmung des Verfahrens aus der Binnenperspektive. Denn das, was an Informationen an die Öffentlichkeit dringt, ist ja vielleicht bestenfalls ein Zehntel von dem, was wir Juristen betrachten und was die Prozessbeteiligten tatsächlich zu sehen bekommen.
Wenn dann der Prozess zu Ende ist, also das Urteil gesprochen ist, lesen Sie dann mal so ein bisschen nach, was da in der Zwischenzeit geschrieben wurde oder gemutmaßt wurde?
Ja, das findet statt.
Das dient dann so auch für Sie für Aufarbeitung oder Nachbereitung eines solchen Verfahrens?
Also ich lese dann tatsächlich, was über das Urteil geschrieben wird. Und wenn es größere Prozessberichte gibt, dann lese ich die auch. Aber ich laufe da nicht jeder Tagesberichterstattung nach und beschäftige mich damit.
Die Wirklichkeit im Gerichtssaal am Beispiel des Weihnachtsmarktanschlages von Magdeburg. Darüber reden wir hier im Interview der Woche bei MDR aktuell mit Andreas Beune. Er ist Vorsitzender der Strafverteidigervereinigung Sachsen-Anhalt. Was sind denn so besondere Verfahrensgrundsätze, die auch bei einem solchen Strafverfahren wie bei Taleb A zwingend einzuhalten sind?
Das eine hängt sehr eng damit zusammen, was wir gerade bereden, die Öffentlichkeit. Also ein Verfahren muss öffentlich sein. Der Staat darf nicht die Möglichkeit haben, hinter verschlossenen Türen Leute wegzusperren. Also die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, am Verfahren beteiligt zu werden, zu wissen, was gesprochen wird, was Ergebnis der Beweisaufnahme ist. Ein weiterer Grundsatz ist die Mündlichkeit, also dass tatsächlich das, was Gegenstand des Urteils ist, mündlich in der Verhandlung erörtert wird. Also bedeutet, ist im Grunde eine Ergänzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes, dass die Öffentlichkeit auch verfolgen kann, was im Gericht erörtert wird und dass nicht alles in geheime Verlesungen oder geheime Leseprozesse ausgelagert wird.
Aber zum Beispiel das Jugendstrafrecht, ne?
Ja gut, das Jugendstrafrecht ist halt ein Sonderfall. Dort geht es halt darum, dass man sagt, der Einfluss der Öffentlichkeit ist für Jugendliche schädlich und deswegen lässt man die Öffentlichkeit aus dem Verfahren draußen. Das ist tatsächlich eine Ausnahme, aber die ist durchaus gerechtfertigt.
Wenn wir über solche Fälle, die stark in der Öffentlichkeit stehen, reden, dann zeichnen sich ja die Verfahren auch oftmals dadurch aus, dass Befangenheitsanträge gestellt werden. Das Verfahren dadurch immer weiter hinausgezögert wird. Und da sind wir bei den Verteidigern. Wie erleben Sie oder wie beschreiben Sie die Rolle des Verteidigers?
Ja, der Verteidiger hat die Aufgabe, alles zugunsten seines Mandanten Sprechende in das Verfahren einzubringen und dafür zu sorgen, ja, dass die Rechte und die Würde des Mandanten gewahrt ist in einem Strafprozess. Und wenn Sie die Befangenheitsanträge ansprechen, manches Mal gehört es tatsächlich dazu, dass man für den Angeklagten, also das ist ja immer ein Antrag des Angeklagten und nie des Verteidigers, dass man für den Angeklagten Bedenken deutlich macht, dass er dem Richter eine unvoreingenommene Verhandlung nicht mehr zutraut. Wobei es immer ein Mythos war, dass die Befangenheitsanträge die Verfahren maßgeblich verschleppt haben. Also da gab es immer Einzelfälle. Das war nie ein Problem und ist derzeit praktisch überhaupt kein Problem mehr, weil seit einigen Jahren die Strafprozessordnung dahingehend geändert wurde, dass trotz angebrachter Befangenheitsanträge das Verfahren weiterläuft, ganz normal.
Aber dass Verfahren hinausgezögert werden, das ist doch tägliche Praxis in Gerichtssaal. Also es immer neue Anträge, auch Beweisanträge, Zeugenvernehmungen gestellt werden. Auch wenn die Sache möglicherweise schon abschließend ja fast behandelt ist.
Ja, da würde ich widersprechen. Also es mag natürlich immer einen fragwürdigen Gebrauch von Rechten geben, aber prinzipiell, so wie ich die Kollegen kenne, also die absolute Mehrheit der Kollegen stellt Beweisanträge dann, wenn es ein legitimes Beweisziel gibt und das dem Mandanten nützen kann. Also ich halte das tatsächlich für eine Fehlwahrnehmung, dass die Verteidigung Prozesse sinnlos verzögert oder erschwert.
Na, sinnlos würde ich auch nicht sagen. Aber wenn zum Beispiel absehbar ist, dass Richter überlastet sind, dass sie krankheitsbedingt ausfallen, dass sich eine Urlaubsplanung anschließt möglicherweise, kann es sein, dass Verteidiger auch auf solche Fristen möglicherweise hinarbeiten, um eben dann doch den Prozess in die Länge zu ziehen?
Ich halte es nicht wirklich für ein praxisrelevantes Problem. Also ich habe sehr viele Strafprozesse erlebt und beobachte viele Strafprozesse. Ich will nicht ausschließen, dass das vorkommt. Ja, es kommt wahrscheinlich teilweise vor, aber das sind absolut exotische Fälle. Also der Grund für einen Befangenheitsantrag ist ein Umstand, der den Angeklagten befürchten lässt, dass der Richter nicht unvoreingenommen über seine Person urteilen wird. Wenn es jetzt einen prozessualen Umstand gibt, eine Entscheidung des Richters, eine Äußerung des Richters, bei der Angeklagte oder der Verteidiger davon ausgehen muss, dass er mit dieser Äußerung eigentlich deutlich gemacht hat, dass das Ergebnis des Verfahrens bereits feststeht und die weitere Verhandlung nur noch formellen Charakter hat, dann wird der Verteidiger den Angeklagten darauf hinweisen und ihn entscheiden lassen, ob er ein solches Befangenheitsgesuch anbringen soll. Es kann aber ebenso gut sein, dass der Angeklagte sagt, das, was der Richter sagt, kann ich nicht akzeptieren. Ich möchte ihn wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen. Beide Szenarien sind denkbar und habe ich schon erlebt.
Ja, haben Sie erlebt. Das heißt, da überlagern dann taktische Prozessfragen die eigentliche Sache?
Na, was heißt taktisch? Möchten Sie von einem Richter verurteilt werden, der Sie nicht wertschätzt, der sich leichtfertig ein Urteil über Sie bildet? Das ist keine Prozesstaktik, das ist Kern von Wahrheitsfindung.
Gleichzeitig ist natürlich die Grenze zur Befangenheit, das kann ja schon eine Geste sein, ein bisschen in der Mimik. Und da, glaube ich, schauen Verteidiger schon auch ganz genau hin, oder irre ich mich da?
Also ich kann sagen, all die Befangenheitsanträge, die ich gestellt habe, und das waren durchaus einige, hatten ihren berechtigten Grund. Ja, also man weiß ja als Verteidiger, dass ein Übermaß an Empfindlichkeit allenfalls zu einem Befangenheitsantrag führt, der abgelehnt wird. Aber Befangenheitsanträge stellt man üblicherweise dann, wenn man einen Vorfall hat, der Grund dafür bietet. Mhm. Am Ende muss man sagen, hat ein Befangenheitsantrag, selbst wenn er durch die entscheidenden Richter in dem nicht stattgegeben wird, das ist ein prozessuales Ausrufezeichen, mit dem man auch zu einer gewissen Disziplinierung beitragen kann.
Wann greifen Sie dann zu, wenn es zum Beispiel emotional wird und ein falscher Tonfall oder falscher Zungenschlag plötzlich auftaucht?
Ja, wenn ein Richter sich abwertend oder beleidigend über einen Angeklagten äußert, was durchaus gelegentlich vorkommt.
Sind aber die klaren Fälle dann, ne?
Sind so diese Nuancen dann, die. Das sind klare Fälle. Oder wenn prozessuale Entscheidungen getroffen werden, wo man den Eindruck hat, die nehmen überhaupt nicht auf, was der Angeklagte oder der Verteidiger gesagt haben, sondern rein formell werden die Anliegen der Verteidigung oder des Angeklagten beiseite geschoben. Ja, dann sind das Fälle von Befangenheit.
Im Fall von Taleb A. In Magdeburg ist es so gewesen, dass der Beschuldigte zu Beginn des Verfahrens sehr ausführlich reden durfte. Und das gehört ja auch zum Prozessrecht. Wenn wir zum Beispiel an das letzte Wort denken eines Angeklagten, das ist zeitlich nicht begrenzt. Der Angeklagte kann das ausnutzen und die Strafverhandlung in eine eigene, ja fast Selbstdarstellungsshow umwandeln. Manche haben das der ersten Einlassung von Taleb A. auch schon so empfunden. Wird der Rechtsstaat da vorgeführt?
Nein, der Rechtsstaat wird nicht vorgeführt. Es gibt nicht ein einziges Urteil in diesem Lande, das durch überlange Äußerungen des Angeklagten verhindert wurde. Das kann natürlich anstrengend sein, das kann für das Gericht anstrengend sein, das kann vielleicht auch für die Öffentlichkeit anstrengend sein. Aber man muss sich davor hüten, prozessuale Rechte anhand von Extremfällen zu bemessen. Man muss gegebenenfalls auch mal mit Problemen umgehen, die außergewöhnlich sind, aber das ändert nichts am Zutreffen des Systems.
Wenn dem Angeklagten gleichwohl viel Raum gewährt wird, müssen dann zwingend auch die eigentlichen Opfer in den Hintergrund treten?
Ja, da muss man vielleicht mal einen Blick zurück in die Ursprünge des Strafprozesses und in die Begründung des Strafprozesses werfen. Der Strafprozess dient in erster Linie dazu, den staatlichen Strafanspruch durchzusetzen. Starke Regelverstöße, Straftaten, werden im Rahmen eines Strafverfahrens durch Strafurteile geahndet. Also es geht darum, dass der Staat sagt, das ist unsere Ordnung, die schützt natürlich auch einzelne Personen. Und wer gegen diese Ordnung, gegen diese Regeln verstößt, den klagen wir gegebenenfalls an, sofern Strafgesetze berührt sind. Also insofern steht natürlich der Angeklagte im Mittelpunkt, weil gegen den wird ja am Ende das Urteil gefällt.
Das ist richtig so, und oder jetzt, müsste die Rolle der Opfer...
Jetzt komme ich zu den Opfern. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten eine immer stärkere Bewegung in Richtung der Opfer erlebt und haben viel stärker individuelle Interessen der Opfer in diese Strafverfahren mit eingebracht. Da gibt es ein nicht ganz unwesentliches systematisches Problem. Dass jemand Opfer einer Straftat ist, steht in einer ganzen Reihe von Fällen. Also wenn wir jetzt Aussage gegen Aussage-Konstellationen haben, natürlich erst am Ende des Verfahrens fest. Ja, gegebenenfalls erweist sich im Laufe des Verfahrens, dass der Zeuge, der als Opfer auftritt, dann gegebenenfalls kein Opfer war. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich dieses Einbringen der Opferrechte, also dadurch, dass sie Nebenkläger sein können, Nebenklagervertreter haben können, natürlich durchaus auch Ressourcen beansprucht und Zeit beansprucht. Aber man kann eben nicht alles gleichzeitig haben. Ja? Also man kann nicht die Opferrechte massiv stärken oder die Rechte potenzieller Opfer massiv stärken und dann gleichzeitig die Verfahren immer schneller haben wollen.
Im Fall des Magdeburger Weihnachtsmarktanschlages ist es nun so, dass man sich darauf geeinigt hat, nicht mehr alle Zeugen zu hören. Ist das eine gute Entwicklung?
Das hängt natürlich jeweils vom Fall ab. Prinzipiell ist es prozessual möglich, dass bei einer gleichgelagerten Geschädigtenkonstellation das Gericht nicht alle Geschädigten vernehmen muss. Wenn es für die Tat- und Schuldfrage keine Bedeutung hat und wenn es aus Sicht der Verteidigung keine Bedeutung hat, dann ist das nicht zu beanstanden.
Solche Fälle wie Taleb A. sind Extremfälle sicherlich und haben eine große Öffentlichkeit. Was würden Sie sich für solche Fälle wünschen?
Dass die Öffentlichkeit und alle, die über diese Verfahren berichten, das Maß an Ruhe bewahren, das bei der Beobachtung und Berichterstattung erforderlich ist. Es findet ein geordnetes rechtsstaatliches Verfahren statt. Es wird ein Urteil geben, das gegebenenfalls im Rahmen der Revision überprüft wird. Und das ist Rechtsstaat. Und das ist manchmal anstrengend, aber am Ende steht ein Urteil, das meistens jedenfalls gerecht ist.
Sagt der Fachanwalt für Strafrecht Andreas Beune. Er ist Vorsitzender der Strafverteidigervereinigung Sachsen-Sachsen-Anhalt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.